Neues aufzunehmen. Es ist eine wichtige Botschaft und es ist eine wunderbare Botschaft. Dank dir, Vater. Stand du hinter dem Dick und verkünd du persönlich durch ihn. Merci. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. So, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind heute Morgen. Ich habe auch meinen Bruder da, meine Schwägerin, die sitzen da in der Mitte. Haben Sie schon gesehen, unbekannte Leute. Sind ja nicht so viel, dass man sie übersehen kann. Er ist auch Pastor, ist 11 Jahre älter als ich. Er predigt aber noch jeden Sonntag. Das haben sie so in sich, die Leute, die können nicht aufhören. Schön. Herzlich willkommen. Er hat Glück, dass ich Hochdeutsch rede, dann kann er mich auch verstehen. Und ich weiß nicht, was er bis jetzt verstanden hat, aber wird schon gehen. Ja, wir haben heute ein Thema, Sie sehen es angeschrieben, dranbleiben lohnt sich. Dranbleiben lohnt sich. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ich denke, dass es sehr aktuell ist für unsere Gemeinde. Es ist ein Thema, wo wir sagen, das braucht es jetzt. Es hat es ja immer gebraucht, auch in der Vergangenheit. Aber wir sind zurzeit in einer Situation, haben Dinge erlebt, die man nicht so einfach wegsteckt. Und wo man nur mit Treue dranbleiben weiterkommt. Und ich möchte auch Mut machen heute Morgen, dieses Thema im Lichte der Bibel einmal anzuschauen. Was Gott sagt dazu. Und wie er auch in der Vergangenheit seine Gemeinde durchgebracht hat, durch solche Zeiten, wo es nicht einfach war und wo Menschen bereit waren, an Gott dran zu bleiben, aneinander dran zu bleiben und der Herr sie gesegnet hat. Jeder, der in Gemeinde und Missionsdienst steht, weiß, wie wahr dieses Thema ist. Wir haben da auch ein Missionsehepaar. Ich denke, die können das unterstreichen. Und die können wahrscheinlich viel erzählen über dieses Thema. Dranbleiben bringt's. Ich hatte ganz verschiedene Bilder erst, wo ich ein Bild gesucht habe zu diesem Thema. Es gibt ja x Bilder, immer, es ist immer was Schönes so im Internet. Manchmal habe ich länger an einem Bild suchen als an der ganzen Predigt. So viele Bilder, so viele Möglichkeiten. Und ich wählte dieses Bild. Dranbleiben. Das ist die Lebensverbindung. Das Kind ist ohne diese Anbindung überfordert, kann nicht überleben. Lebensverbindung. So ist es auch bei uns. Und der Vater packt manchmal ein bisschen fest zu, so hier auch, und der kleine Finger klemmt ein wenig, aber es tut gut, dran zu bleiben. Er bleibt auf jeden Fall dran, aber manchmal fällt es uns schwer. Ich habe 2 Verse ausgewählt. Guck, Bobby, haben wir wieder das Problem, das erste Bild geht nicht und nachher klappt es meistens. Ich habe einen Text gewählt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10. Ich muss das erste Bild, das nächste Bild aufschalten. Wir sind geduldige, dranbleiben. Es kommt an. Jetzt, danke. Aber es geht nicht weiter. Aber jetzt haben wir, jetzt kommt es zurück. Nicht so viel verraten. So. Wir probieren es, wir machen es miteinander, Bobby, es wird klappen. Diese 2 Verse wollte ich als Thema nehmen, um das ein wenig zu beleuchten, was es heißt, dranbleiben lohnt sich. Da sagt die Bibel, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ich war Stadtmissionar in St. Gallen, als ich in die Schweiz kam. Und in St. Gallen hatten wir eine ältere Dame, Frau Meusli, eine ganz resolute Frau, die erst im Alter zum Glauben gekommen war, aber eine sehr mutige Zeugin von Jesus. Und Frau Meusli, sie hatte eine kranke Nichte, ein junges Mädchen, das sehr, sehr schwer krank war und immer abnahm und es wurde nicht besser mit ihr und sie ging zweimal in der Woche von St. Gallen nach Zürich, um dieses Kind zu besuchen, zu ermutigen. Aber mit anzusehen, dass es mit dem Kind nicht besser wurde, dass Gott es aber auch nicht zu sich heimnahm, das machte ihr manchmal sehr zu schaffen. Und das ging Woche ein, Woche aus, Monat ein, Monat aus und sie verzweifelte fast und hat Gott manchmal angefleht, Herr, rufe doch dieses Kind zu dir nach Hause oder heile es, aber bitte lass es nicht in diesem Zustand. Aber es änderte sich nichts an diese Situation von der kranken Nichte. Und dann kam sie eines Abends nach Hause und sie erzählte mich, was dann passiert war. Sie war böse auf Gott. Und wir, wenn wir schon länger gläubig sind, wir wissen, dass wir das nicht sein dürfen und dass wir das auch nicht zeigen dürfen und so weiter und so fort. Wir können das alles so gut unter der Decke halten. Aber sie war so eine aufrichtige, ehrliche, relativ junge Christin, obwohl schon alt an Jahren. Und sie hatte auf dem Nachttisch ein Neues Testament liegen. Und sie legte sich ins Bett und sie nahm dieses Neue Testament und warf es in die Ecke. Praktisch aus Ärger, dass Gott nicht handelt, dass da nichts geschieht. Und dann wollte sie einschlafen. Das war natürlich kein gutes Schlafmittel. Und als sie dann so ins Bett lag und dann drehte das alles und dann merkte sie, ja, das ist auch keine Lösung, ich kann meine Bibel nicht in die Ecke werfen, wie wenn ich Gott auf die Seite schiebe, das geht nicht. Und sie stand wieder auf, ich weiß nicht wie viel später, irgendwann mitten in der Nacht, holte diese Bibel aus der Ecke und dann fiel ein Kärtchen raus. Ein Kärtchen mit diesem Vers. War doch interessant. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das erzählte sie mir. Sagt, das war so ein Reden Gottes für mich. Das war so klar, was ich jetzt mache, das ist total falsch und überhaupt nicht hilfreich. Ich muss dranbleiben. Das war Gottes Antwort und gleichzeitig auch Gottes Ermutigung, aber natürlich auch Gottes Korrektur im Leben. So kann Gott manchmal auf besondere Weise einen Menschen helfen und korrigieren zugleich. Ich bin noch da, ich lass dich nicht los. Dranbleiben, das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Bibel. Wir haben viele Biografien von Menschen und in diesen Biografien praktisch immer ein Zeitraum des Wartens, der Prüfung, des Dranbleibens. Das beginnt ja schon ganz früh, wo Noah dann so seine Arche baut. Das geht ja auch nicht von jetzt auf nachher und das Warten, was passiert jetzt. Wo Abraham dann gerufen wird und 25 Jahre wartet, bis endlich der Isaak kommt. Er wurde auch ungeduldig, hatte dann den Ismael gezeugt mit der Hagar. Ja, und so geht es durch die Bibel. Bei Mose sehen wir 40 Jahre. David war schon als König gesagt und viele Jahre verfolgt von Saul. Immer diese Wartezeit, diese Prüfung, dran zu bleiben. Paulus, frisch bekehrt, eifrig, befähigt, wurde nach Tarsus zurückgeschickt, war 11 Jahre dort und dann wurde er wieder von Barnabas geholt. Wir wissen nicht, sind da Menschen zum Glauben gekommen in der Zeit? Hat Paulus dort eine Gemeinde gründen können? Wir wissen es nicht, aber es waren Zeiten der Prüfung, der Reifung. Wir kennen das auch, Bobby muss das nächste Bild machen. Wir kennen das auch, ich habe mal das Bild genommen von der Käse. Es gibt eine besondere Käse, Kaltbachkäse, kennt ihr vielleicht, habe ich schon auch gegessen, ja. Da heißt es immer auf den Käse drauf, Höhlen gereift, ja. Also der ist ganz lang in so einer feuchte, dunkle Höhle und da schreiben sie dann davon, das ist ein Veredelungsprozess für den Käse. Der schmeckt nachher viel, viel besser. Ich hätte auch das Bild hier von Wein nehmen können. Es ist auch ein Bild für uns als Gottes Kinder. Ja. Gott lässt uns manchmal in einer solchen Zeit reifen. Es gibt manche Dinge, die kann man nur in einem solchen Prozess lernen. Wir lernen normal in der Schule, aber Gott hat andere Schulen. Und das ist solch eine Schule, solch eine Prüfungszeit. Und unser Bibeltext, den wir hier jetzt hatten, vorher, das ist so ein Text, der zurückgreift auf einige Verse, die hier, die Verse 32 bis 34, zurückblenden. Und der Gemeinde sagen wollen, ihr habt schon mal ganz andere Schwierigkeiten gehabt. Und ihr habt durchgehalten. Und jetzt seid ihr in einer Situation, wollt ihr dann jetzt den Glauben aufgeben? Wollt ihr jetzt schlapp machen sozusagen? Und darum lesen wir mal diese Verse, die vorausgehen an unserem Text. Damals, ich habe jetzt neue Genfer Übersetzung, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freuden getragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Also das ist der Zusammenhang unseres Textes. Es ist also die Gefahr da, dass man auf einmal situationsbezogen ein Problem sieht und vergisst ganz die Geschichte, die Gott mit einem gemacht hat, die Gott mit unserer Gemeinde vielleicht gemacht hat in den 25 Jahren, wo wir bestehen. Und es ist manchmal gut, sich zurückzuerinnern, wie Gott uns durchgebracht hat durch all die verschiedenen Wellen. Und zu wissen, Gott ist der Gleiche. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, sagt er hier als eine Ermutigung. Denn wenn wir das verlieren, dann verlieren wir das Wesentliche und das Wichtigste, dann verlieren wir das Leben. So wie das kleine Kind, das dann meint, es könne ohne den Eltern und es kann es doch nicht. Dieses Wort, was wir hier haben, werft euer Vertrauen nicht weg. Parousia, das Wort wird im Deutschen mit verschiedenen Worten wiedergegeben und dieser Begriff hat in der Bibel drei Bereiche, die habe ich euch hier aufgeschildert. Also Vertrauen, werft euer Vertrauen nicht weg, das kann man auch übersetzen mit Zuversicht oder Freudigkeit, hat Luther manchmal übersetzt. Oder die Elbefelder hat übersetzt mit Freudigkeit manchmal oder Freimut. Und da haben wir drei Bereiche, wo wir das nicht wegwerfen sollen. Das Eigentliche, was zum Glauben gehört, dieses vom Geist gewirkte Zutrauen, vorwärts gehen, gedrängt werden, gibt das nicht auf. Und das lesen wir, ich habe jetzt mal drei Beispiele herausgenommen, zum Beispiel dieses zuversichtlich sein im Zeugnis. Wir lesen Apostelgeschichte 4, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also Freimütigkeit ist nicht eine Charaktereigenschaft, sondern es ist eine Wirkung vom Heiligen Geist. Eine Freiheit, die der Geist Gottes in uns gibt, so wie die Apostel sagen, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das ist dieses Freimütige. Gibt das Freimütige nicht auf. Ja? Wenn man dem Freimütigen nicht Raum gibt und das zurückhält und dagegen strebt, dann kann das zurückgehen, dann wird das gedämpft. Also das zweite, der zweite Bereich hat ganz viele Bibelworte in diesem Bereich, wo Gott uns Vertrauen gibt, ist das Vertrauen zum Gebet. Dass wir durch den Glauben, wenn wir neu geboren werden, Gott nicht mehr haben als den, der so weit weg ist, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern dass Gott nun unser Vater wird und wir bekommen Zutrauen. Wir können zutreten. Hier heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit, wieder der gleiche Begriff, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Also das ist der weitere Begriff. Gib das nicht auf, denn dann verlierst du die Freiheit zum Zeugnis, dann verlierst du die Freiheit zum Gebet, dann wird alles religiös. Und der dritte Bereich, dann ist der Bereich vom Gericht, dass wir einmal vor Gott auch stehen werden und unser Leben dann mit Gott besprochen wird. Und da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Weil wir wissen, Jesus hat für uns alles getragen. Und nun sagt dieser Schreiber vom Hebräerbrief, werf nun das nicht weg. Denn wenn du das wegwirfst, dann hast du alles eigentlich über Bord geworfen. Dann ist alles eigentlich vorbei. Dann wird das Leben nur noch religiös sein. So wie die Christen in Laodicea, die werden so beschrieben. Die haben eigentlich genau das getan. Die haben das Vertrauen weggeworfen und sie hatten noch die Meinung, bei ihnen läuft alles. Und Jesus sagt, ihr seid lau geworden, ich möchte euch ausspeien aus meinem Mund. Ja, dann hat man nur noch Dogmatik in der Gemeinde, dann hat man noch den Vereinsgedanken, dann hat man vielleicht noch einige Sympathisanten, aber man hat eigentlich aufgegeben. Wenn ich das in der Bibel anschaue, dann haben wir eine Beschreibung von solchen religiösen Menschen in der letzten Zeit. Und da warnt Paulus, dass man mit solchen Menschen nicht in der Gemeinschaft ist, um sich von diesen dann anstecken zu lassen. Er sagt von diesen Leuten, sie haben eine Form der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Und von diese wende dich weg. Ja, sie haben das Eigentliche im Glauben über Bord geworfen und es bleibt etwas Religiöses zurück. Vielleicht, ich habe daneben geschrieben DNF. Vielleicht wissen Sie, was das heißt, oder? DNF, das gibt es im Sport. Wenn Sie zum Beispiel im Leichtathletik die Läufer haben, dann gibt es, wenn Sie gelaufen sind, zum Schluss eine Liste. Wer ist durchs Ziel gelaufen, in welche Zeit. Und dann gibt es manchmal hinter dem Namen nicht eine Zeit, sondern DNF. Und das bedeutet?
Did not finish.
Kam nicht ans Ziel. Ja, keine Zeit. Halbwegs aufgehört, aus irgendeinem Grund. Und das können wir über solche Menschen schreiben hier. Did not finish. Ja. Er war irgendwie noch dabei, aber er war nicht mehr dran. Ja. Er hat das Vertrauen weggeworfen. Welch eine große Tragik ist das. Und davor warnt unser Bibelvers. Dranbleiben lohnt sich. Das Leben im Glauben, im Heiligen Geist, ich habe so geschrieben, ist keine konstante Größe. Es ist eine Dynamik, der mit der Qualität unserer Beziehung zu unserem Herrn, zu unserem eigenen Herzen und zu unserem Umfeld zusammenhängt. Und diese Dynamik kann wachsen oder welken. Sie läuft nicht automatisch. Dass ein Mensch sagt, einmal bekehrt und dann läuft das einfach ab, bis du ans Ziel kommst. So ist es nicht. Lehrt das Neue Testament uns ganz deutlich und auch dieser Vers. Darum die Freudigkeit bewahren. Paulus sagt zu Timotheus, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist. Wenn er das sagt, wird deutlich, das ist nicht automatisch. Da bist du auch in einer gewissen Verantwortung gestellt. Und das kann müde machen. dieses gute, anvertraute Gut zu bewahren. Und da kann man sich manchmal allein fühlen und geprüft fühlen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Halte, was du hast, ein anderer Vers, dass niemand deine Krone nehme, den Heiligen Geist löscht nicht aus. Nochmal solch ein Vers. Also es geht immer eigentlich um diese gleiche Situation, wo der Glaube geprüft wird und der Mensch in seiner Schwachheit geneigt ist, das über Bord zu werfen. Aber einer ist Gott sei Dank da, der ist größer. Aber die Gefahr ist da, das Kostbarste aufzugeben und dafür anderes festzuhalten. Ich gebe ein paar Beispiele. Der Mensch gibt dieses wertvolle Geschenk preis und behält in seinem Leben die Kritik. Er weiß es ganz gut zu sagen, was falsch läuft in dieser Gemeinde und warum er nicht mehr geht. Und was er alles für Probleme sieht und wie unbiblisch und so weiter und wie er verletzt worden ist und so weiter. Und das hält er fest in seinem Leben. Ist das dann ein Schatz? Da müssen wir Menschen manchmal schütteln. Und was hast du in deinem Leben? Die Kritik mag berechtigt sein, aber willst du damit leben? Willst du damit durchs Ziel laufen und das Eigentliche verlieren? Wie oft sehen wir solche tragische Lebensgeschichten? Das Kostbarste abgegeben und die Rechthaberei behalten. Das Kostbarste weggegeben aus Ungeduld, aus irgendeiner Beleidigung oder was auch immer. Das ist die eine Seite. Das Kostbarste verlieren kann aber auch einen anderen Bereich betreffen. Das Kostbarste verlieren, um das Geld zu behalten, wonach man strebt. Um die Ehre zu behalten, die einem so wichtig ist. Um den Ehrgeiz und die Leistung zu behalten, womit man meint, etwas zeigen zu können. Und merken wir dann auf einmal in unserem Leben, ich habe die Diamanten weggeworfen und habe Steine zurückbehalten. Und die Gemeinde ist in dieser Gefahr, hier bei der Hebräer. Und darum sagt der Schreiber, werft euer Vertrauen nicht weg. Darauf kommt es jetzt ganz besonders an. Es ist bitter, am Ende des Lebens feststellen zu müssen, dass man das Äußere wohl, die äußeren Schätze angestrebt hat und die inneren dabei verloren. Das ist eine Warnung. Jetzt haben wir einen zweiten Teil. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also der zweite Gedanke ist der Gedanke von, worauf richtest du dich aus? Was ist deine Schau? Der Mensch, der in einer Prüfung ist, ist in der Gefahr, er sieht nur die Not. Er sieht nur das, was nicht geht. Er sieht nur die Menschen, die nicht da sind, die eigentlich da sein sollen. Und er ist bedrückt. Ja. Und die Bibel sagt, lasst uns hinwegsehen auf Jesus. Hinwegsehen auf Jesus. Das heißt, wenn wir Christus vor Augen haben, müssen wir anderes aus dem Blickfeld ein Stück weit ausblenden. Ja? Und das ist, was hier auch steht. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Seht, warum ist das so wichtig? Halte das vor Augen. Da haben wir ein Beispiel im nächsten Kapitel von Mose. Mose stand ja vor Pharao. Und der Pharao, das war ja so ein mächtiger Mann. Der hatte ja das ganze Sagen. Der hätte mit einem Schnipp da Aaron und Mose einfach da beseitigen können. Aber Mose war sich dem Schutz Gottes und dem Auftrag und der Berufung bewusst. Und da lesen wir von Mose Er fürchtete die Wut des Königs nicht und er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er sah ihn nicht mit seinen Augen, aber er sah ihn geistlich. Und er hielt standhaft aus, weil er eine klare Schau von Gott hatte, eine Verheißung hatte für das Volk und für die Reise, die bevorstand. Und das haben wir auch. Und wir dürfen auch diese Sicht behalten. Aber wenn jemand nun diese Sicht verliert, was tun wir denn? Da können wir uns gegenseitig Mut machen. Seht, in Kapitel 12 haben wir jetzt einen Abschnitt in der Bibel, wo deutlich wird, Leute, wenn einer unter euch müde wird und er bleibt nicht mehr so dran, die Sarah hat ja Beispiele genommen in der Einleitung, um deutlich zu machen, manchmal fällt es mir schwer. Und bin 20 Jahre verheiratet, aber es war nicht immer so einfach. Und ich bin schon einige Zeit im Glauben, aber es ist Kämpferei. Es ist sehr mutig und offen, wie du besprochen hast, Sarah. Und hier haben wir auch solche eine Situation. Und was sollen wir jetzt tun? Da haben wir eine gemeinschaftliche Aufgabe, dran zu bleiben. Und da sagt die Bibel, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Also, wenn der Mensch in der Prüfung steht und er kann nicht mehr so wirklich und er möchte nicht mehr dranbleiben, er möchte aufgeben, dann sagt die Bibel hier, da haben wir eine gemeinschaftliche Aufgabe für die erschlafften Hände und die gelähmte Knie. Und wie kann man erschlaffte Hände und gelähmte Knie stärken? Kann man sie stärken, wenn man sagt, du bist ein Schlaffi, nimm dich mal zusammen? Ist das eine Hilfe? Nein, wenn jemand erschlaffte Hände hat, dann kann man sagen, du hast da eine schwere Last. Ich trage das mit dir. Und das ist manchmal möglich. Ich gehe mit dir zum Doktor. Ich helfe dir, diesen Brief zu formulieren. Ja? Ich will dir beistehen. Das ist helfen. Und die erschlafften Knie. Nicht darauf hinzuweisen, wie erschlafft diese Knie sind, sondern sie zu stärken, ihn aufzurichten, ihm unter die Arme zu nehmen. Ja. Und dann gibt es ein ganz praktisches Beispiel. Denn diese schlaffen Hände und die gelähmte Knie, die haben damit zusammen, dass sie einen Lebensweg haben, wo Steine sind. Und da heißt, macht gerade Bahn für eure Füße. Das heißt, diese Person hat in seinem Leben einen Weg, da müssen wir jetzt gerade Bahn machen. Und wenn ich manchmal mit Menschen rede, die zum Glauben kommen oder die in Sorge sind, dann sprechen wir darüber, was dieser gerade Bahn im Wege steht. Und dann müssen wir die Dinge anschauen. Dann müssen wir nicht Steine werfen, sondern müssen wir die Steine, die im Weg liegen, ansprechen. Und sage, ich habe den Eindruck, da liegt ein Stein auf deinem Weg und wir müssen die Bahn gerade machen, wie es hier steht. Macht gerade Bahn vor eure Füße, damit der Lahme nicht abirrt, vom Weg wegkommt wegen dieser vielen Steine. Und was ist dann dieser Stein? Jagt den Frieden mit allen nach. Das heißt, es ist ein Stück Unfriede. Ich bin nicht zufrieden, es passt nicht, es klappt nicht, ich ärgere mich. Darum müssen wir reden. Was ist denn das? Was macht dann so Unfriede in deinem Leben? Was ist dann diese Spannung? Vielleicht müsstest du mit Vergebung probieren und das dem anderen mal sagen und das mal aussprechen, was da ist in deinem Leben, das Unrecht, das dir so wehtut. Und dann packen wir das aus und dann wird der Stein sichtbar, der da auf diesem Weg ist. Und dann nehmen wir den miteinander und dann schreiben wir das auf einen Zettel. Herr, das macht mir Mühe. Und dann schreibst du das auf. Und da brauchst du manchmal einen Zweiten, der dir hilft zu formulieren, was meinst du jetzt genau? Und was wollen wir jetzt mit dem tun, was wir dir aufgeschrieben haben? Den ganzen Ärger, die ganze Not, die ganze Sünde und das Unrecht. Dann schreiben wir alles auf. Und dann nehmen wir den Zettel und dann kannst du hier ins Haus kommen, wenn du willst. Kannst bei mir den Schlüssel holen und dann kannst du es hier abgeben. Aber du kannst auch einfach einen Aschenbecher nehmen, sagen sie, jetzt zünden wir das an. Ja? Das sind so ganz praktische Dinge. Und da musst du nicht in Seelsorge, da kannst du irgendeinen vertrauenswürdigen Christen nehmen, das ist wichtig, untereinander, und sagen, dann machen wir das miteinander. Und mach gerade Bahn für eure Füße. Und dann kommt wieder ein zweiter Stein, und manchmal hat man den Eindruck, die Steine wachsen einfach nach aus dem Boden. Und dann müssen wir das so miteinander versuchen. Ja, einander helfen, macht gerade Bahn für eure Füße. Denn das Problem, was entstehen kann, das kommt auch in diesem Text. Und darum werden Menschen müde und darum bleiben sie nicht mehr dran. Jagt den Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist ein Unfriede. Und achte darauf, dass aus dem Unfrieden, das geht weiter. Unfriede, das ist wie so ein Gift. Das fängt so ein bisschen an und irgendwann wird es so giftig, dass der Mensch daran stirbt. Ja? Ich hatte auch mal so eine Blutvergiftung, mir irgendwas gestochen und dann sah ich, wie das so nach oben ging. Meine Frau hat es auch gesehen, waren in Bad Liebenzell. Oh, schnell, Doktor. Denn das geht immer weiter und wenn das dann ins Herz kommt, ich kenne mich da nicht aus, aber ich hatte den Eindruck, es könnte gefährlich sein. Man macht sich dann gleich ein bisschen Sorge, oder? Und das hier auch. Jagt den Frieden mit allen nach, wegen der Unfriede, ja. Und dann, oder niemand den Herrn schaut, und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide und nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit ausmosche. Aus Unfriede wird Bitterkeit. Wir kennen das auch. Und dann auch mal in der Gemeinde so eine Stimmung von und dann ist so eine Gefahr, dann kommt eine bittere Wurzel. Und dann geht das noch weiter, ich habe hier den Text mal abgebrochen, aber das geht noch weiter, dass dann viele durch diese Wurzel beunruhigt werden, heißt es. Dass es ansteckend wirkt auf andere. Das wollen wir nicht. Und da wollen wir einander helfen. Es lohnt sich, die Bibel weist ja darauf hin, ja, dass wir dann auch einander helfen, eins zu werden. Diesen Vers habe ich mir ausgewählt aus Psalm 86. Ich will lehren. Gerade lehren, so mal in diesem Höhlenbereich, in diesem Reifungsprozess lehren. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Und manchmal lerne ich nur dort. Lehre mich deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Und dann ist so schön übersetzt hier im Elberfelder, fasse mein Herz zusammen. Einige mein Herz. Das heißt, das Herz ist nicht eins. Bin ich eins mit Gott? Vielleicht auch nicht mit den Geschwistern, weiß ich nicht. Aber dann sage mir Gott, mach mein Herz wieder eins. Nimm du mein Herz. Ich schaffe es nicht. Und das tut Gott in seiner Liebe, begegnet uns durch den Heiligen Geist und eint uns wieder neu mit ihm. Oh, es ist gut bei dir. Ich danke dir. Da will ich sein. Da will ich bleiben. Wieder neu geeicht auf ihn, bei Jesus. Eins mit meinem Herrn. Ein von Gott geeintes Herz ist kraftvoll, ist zielgerichtet und froh. Ein letzter Gedanke aus diesem Text. Werf euer Vertrauen nicht weg, ja, die Zuversicht, das ist das Wesen vom Glauben. Schau auf die Belohnung und nun kommt die Aufforderung. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld. Ja, meine Mutter hat damals gelacht, als ich sagte, in der theologischen Ausbildung haben wir Zimmer, die haben keine Nummer, sondern die haben Namen nach der Frucht des Geistes. Also Zimmer, Liebe, Freude, Friede. Und ich war im Zimmer Geduld. Naja, das, du brauchst das Zimmer Geduld. Und jedes Jahr kommt man in ein neues Zimmer. Da war immer so eine Predigt für das neue Jahr. Welches Zimmer komme ich? Und bei mir machte man eine Ausnahme. Ich blieb noch ein Jahr im Zimmer Geduld. Ja. Meine Mutter geschrieben, ja, das ist gut, das brauchst du, ja, ja. Es gibt auch in unserem Leben und in der Gemeinde manchmal nicht eine Hauruck-Lösung. Wir hätten am liebsten eine Hauruck-Lösung. Nächste Woche neuen Pastor, oder? Das wird doch toll. Und natürlich einen, der ganz geeignet ist, der so eloquent ist und der Leute anzieht. Ha? Haben wir, ja, zack, Gott soll schnell erhören. Ja, manchmal haben wir so eine Hauruck-Lösung als das Ideale. Und entsprechend wollen wir dann manchmal auch etwas durchdrücken. Und ich habe für mich selbst hingeschrieben, aber vielleicht könnt ihr auch etwas damit anfangen. Wir verwechseln dann unsere vermeintliche Entschiedenheit und Forschheit mit Ungeduld. Wir verwechseln unsere vermeintliche Entschiedenheit und Forschheit, womit wir auftreten, mit Ungeduld. Ja. Wo die Gemeinde gewachsen ist, kannst du in der Mission überall nachgucken. Wo Gemeinden gewachsen sind und sie geblieben sind, sind es eigentlich immer Menschen, die treu dran geblieben sind. Natürlich kann man durch eine Welle irgendetwas entstehen, eine Jugendgruppe fängt Feuer und auf einmal da kommen Leute und da passiert viel. Aber wenn es bleibt, wenn es Frucht ist, die bleibt, geht es immer zurück auf Menschen, die treu sind, die dranbleiben. Das ist bei Gemeindegründung auch so, dass nicht einfach mal schnell ein Feuer kommt, sondern dass eine Gemeinde entsteht, die bleibt. Treue Menschen sind Menschen, die nicht wegwerfen, die bleiben am Weinstock. Ich war in meiner Ausbildung einmal unterwegs mit einem Missionar, ein alter Missionar, der kannte auch noch ein bisschen Holländisch, weil er in der Vorbereitung vor seiner Aussendung eine Zeit lang in Holland war. Und ich machte mit ihm eine Reise durch Holland. Ernst Walter hieß er, alter Missionar aus Manos. Und wir waren in einer Bibelschule in Doorn, glaube ich, war das da, oder Zeist, irgendwie dort. So, und dann hat er erzählt, ich musste ihn dann übersetzen. Manchmal hat er sich ganz vergessen, dann musste ich fast 5 Minuten übersetzen. Gesprochen war ein alter Mann schon, alter Missionar, ganz ein vorbildlicher, lieber geistlicher Missionar. Und erzählte, wie die Missionsarbeit in Manos begann, wie er es erlebt hat. Sie hat vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen und er war, nach dem Krieg kam er auch und er kam zuerst. Manus ist eine große Insel, Entschuldigung, bei Neuguinea. Die Australier haben die abgewiesenen Asylanten dorthin gesandt, mal war vor einiger Zeit in den Medien. Manus, eine große Insel. Er war während dem Krieg in Australien mit seiner jungen Frau. Und in dieser Zeit wurde Manus eingenommen von den Japanern. Und alle Deutsche, die dort waren, wurden erschossen. Es waren 8 Liebenzeller Missionare. Die wurden erschossen auf Manus. Und nach dem Krieg kam Ernst Walter mit seiner Frau wieder auf diese Insel. Das waren früher alles Kannibalen. Es war noch niemand gläubig. Und dann erzählte, wie es ihm als junger Missionar gegangen ist, wie er sein Haus bauen musste. Wie er 14 Tage an einem Fels herumgeschlagen hat mit einem Pickel, um einen Felsbrocken wegzukriegen, damit er das Haus bauen kann. Also er brauchte viel Geduld. Und dann passierte das Tragische, dass seine Frau starb beim Geburt vom ersten Kind. Und dann hat er seine eigene Frau beerdigt am Strand, hat das Grab selbst geschaufelt, hat seine Frau da reingelegt und wollte eine christliche Beerdigung machen. Aber er war alleine. Er gab das Kind eins von den Eingeborenen in den Armen und die standen alle um dieses Grab. Und sie dachten, jetzt sind wir gespannt, was der Missionar macht. Ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat. Wahrscheinlich hat er das Lied gesungen, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein. Denn jeder Liebenzeller Angestellte, wenn eine Beerdigung ist, bekommt dieses Lied bei seinem Tod. Hat er vielleicht gesungen. Und die Eingeborenen werden geschaut haben. Was macht der Missionar? Ganz alleine, Frau gestorben. Das kleine Kind ist da, niemand ist gläubig auf der ganzen Insel. Er kann sich kaum verständigen, nur über Übersetzer und so weiter. Und er blieb. Er blieb und er arbeitete Jahr ein, Jahr aus, ohne dass jemand zum Glauben kam. Nach 10 Jahren, erzählte er, ließ sich die erste Insulaner von Manus taufen. Nach 10 Jahren. Das war der Beginn. Und heute, auf Manus, könnt ihr nachforschen, das ist so, heute auf Manus bezeichnen sich 75% der Bevölkerung von Manus als bibelgläubige Christen. 75% auf diese große Insel. Aber es wurde nur möglich, Gott hätte dann vielleicht später andere Wege gewählt, das weiß ich nicht, aber so wie die Geschichte zeigt, nur möglich durch Menschen, die in Treue und mit Opferbereitschaft durchgehalten haben, wie der Missionar Ernst Walter. Schön, wenn es solche Menschen gibt. Gott will uns zu solchen Menschen machen, dass wir nicht aufgeben, dass wir wissen, dranbleiben lohnt sich in unserem Leben, in unserem Gemeinde. Das Wort, was hier steht, Geduld, Hypomone, griechisch, dieses Wort, das ist eigentlich ein Wort, das zeigt eine Person, gebückt mit einer schweren Last auf den Rücken. Und Geduld heißt jetzt, ich werf diese Last nicht ab, es ist mir zu schwer. Sondern das Wort heißt, unter der Last bleiben. Darf ich mal das andere Bild von deinem Käse noch nehmen? Ich lasse den Reifeprozess Gottes in meinem Leben und in meiner Gemeinde zu. Weil Gott etwas Gutes mit euch vorhat. Hier steht es doch. Geduld habt ihr nötig. Warum denn? Um den Willen Gottes zu erkennen. Um im Willen Gottes zu bleiben und dann das Verheißene zu empfangen. Wie viele Menschen haben aus Ungeduld das Verheißene nicht empfangen? Wie froh bin ich, dass ich meine Frau haben darf. Aber wenn ich mich durchgesetzt hätte mit meinem Ungeduld, hätte ich meine Frau nicht bekommen. Hätte ich eine kaputte Ehe gehabt, sage ich mal so, aus meiner Empfindung heraus, von dem Weg, den ich damals hatte und die Verbindung, die ich hatte. Aber Gott hat es anders geführt. Und im Nachhinein ist man so dankbar. Ja. Man schaut manchmal zurück im Fotoalbum. Macht ihr das auch, das alte Fotoalbum? Ist schön, oder? Zurückzuschauen. Man erinnert sich an schöne, an schwere Zeiten. Und über allem irgendwie ist so wie so ein goldener Glanz. Weil man sieht die Gnade Gottes. Gott hat so gut gemacht mit unserem Leben. Oder wenn ihr so ein geistliches Tagebuch habt, dann blättere mal da rein und dann lest man ein bisschen. Und das tut so gut, zu sehen, ja, das liegt zurück. Mensch, da bin ich auch durchgegangen. Ich kann es vergessen. Und wie hat Gott es gut gemacht? Ja, lasst uns an ihn festhalten. Wir haben solch eine wunderbare Verheißung. Darum, ich fasse zusammen zum Schluss. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Lasst uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du so viel Geduld mit uns hast. Du hältst uns fest. Du hältst deine Gemeinde fest. Und du willst an diesem Ort, hier im Leimental, Menschen zu dir rufen. Du willst die Gemeinde wachsen lassen. Du willst uns erleben lassen, wie Menschen hinzukommen, die hungrig sind, die von dir vorbereitet sind. Wir trauen dir das zu. Auch für unser eigenes Leben. Für unsere eigenen Kinder vielleicht, die nicht so den Weg mit uns gehen. Vielleicht sogar für unseren Ehepartner, der den Glauben nicht teilen kann. Für Menschen, die krank sind. Herr, wir bleiben dran bei dir. Wir wollen unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern wollen geduldig unter dieser Last bleiben, die du uns auflegst. Denn du hilfst uns auch tragen. Und du hast wunderbare Verheißungen für uns. Wir legen vor dir, Herr, das, was uns bewegt. Die kranken Menschen, den Martin Röhl, über ein Jahr im Spital. Das tut uns so weh. Und wir fühlen uns so hilflos. Und wenn wir Worte gebrauchen, um mit Nena oder mit Martin zu reden, dann kommt uns das selbst manchmal leer vor. Wir wissen nicht, was sagen. Aber du kannst Menschen in der Prüfung begegnen und segnen. Darum bitten wir dich, dass du unsere Worte, unsere Gebete brauchst, um Martin zu ermutigen und zu begegnen. Du weißt, warum du Pascal zu dir gerufen hast. Wir wissen es nicht. Wir legen diese unverständliche Führung zurück in deine Hände. Wir befehlen die Katharina und die Kinder an. Und wir danken, dass du sie stärkst, dass wir in ihrem Leben sehen, dass der Glaube ihr hilft und trägt. Und wir bitten für uns als Gemeinde, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir mit dir rechnen. Und ich bitte für die PASUKO, für die Pastorensuchkommission, dass sie drunter bleiben, Mut haben, Vertrauen haben und dass wir miteinander erleben, wie du uns Schritt für Schritt führst, gemäß deiner Verheißung. Du weißt, wir tragen Menschen auf dem Herzen im Blick auf Life on Stage, die große Evangelisation im November. Wir legen dir diese Menschen nochmal hin. Vielleicht hast du Menschen, die willst du jetzt persönlich erwähnen in der Stille. Leg sie vor Gott. Die Menschen, die dir auf dem Herzen liegen, die du einladen möchtest, die du vielleicht schon lange auf der Gebetsliste hast. Herr, wir bringen sie dir. Und wir bitten um ein Wunder deiner Gnade. Wir wollen dranbleiben und glauben, dass du sie rufst, Herr. Aber dass wir auch den Mut haben, sie ganz persönlich anzusprechen, sie einzuladen, mitzukommen und dass wir sie begleiten. Ich bitte für die aus unserer Mitte, die verzagt sind, vielleicht schon ein wenig dieses Vertrauen weggeworfen haben. Schenk, dass sie es wieder aufnehmen. So wie Frau Meuschle, aufstehen und die Verheißung wieder in Anspruch nehmen. Sagen, und Gott ist treu und er kommt trotzdem ans Ziel und ich halte fest an ihm, denn er hält mich auch fest, ich komme nicht los von ihm. Dank dir, dass das stimmt, Herr, dass das wahr ist und dass du eine wunderbare Lösung für unser Leben und für unsere Gemeinde bereit hast. Amen.